Kurwitze.
Du hörst
Bildungsnotiz.
Hallo, hier ist Yvonne und ich treffe mich heute mit Gwendolin. Gwendolin ist Schülerin an der ESBZ und wechselt zum kommenden Schuljahr an die Artistenschule in Frankreich. Im heutigen Gespräch beschreibt Gwendolin ihren Lernalltag und wird auch auf ihre Vision von moderner Schule eingehen. Dabei geht es auch um das Lernbüro an der ESBZ, die Umsetzung des Logbuchs, aber auch um die zwei besonderen Fächer Herausforderung und Verantwortung.
Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich interessiere mich zunächst natürlich dafür, wer du bist und was du machst und wie dein schulisches Leben hier in Berlin, was dein Leben, schulisches Leben gerade ausmacht.
Ich bin Gwendolin und ich bin seit 4 Jahren auf der ESBM, bin zur 7. dahin gegangen und bin jetzt in der 11. Und bin auf die Schule über eine Freundin gekommen, weil ich zu ihrem Aufnahmetermin da war und habe mich im nächsten Jahr beworben und hatte Glück und bin genommen worden. Und ich habe dieses Leben an dieser Schule extremst genossen. Also ich bin wirklich motiviert dahin gegangen. Klar gab es Tage, wo es nicht so war, aber es war immer so die Lust, irgendwie wieder was Neues zu erleben.
Du sagtest, du hattest Glück, genommen zu werden. Das Besondere an der ESBZ ist ja, dass sie privat ist. Also sie wird getragen von der evangelischen Schule. Wie stellt man sich das jetzt vor, an einer privaten Schule genommen zu werden? Was sind die Bedingungen? Wie verläuft das Bewerbungsverfahren?
Also an sich hat man ein Gespräch mit der Direktorin, Frau Rasfeld. Und da sollte man sich einfach so ganz locker geben und so über sich erzählen und die Motivation erklären und so und einfach man selbst sein. Und das wird dann ausgewertet, wer irgendwie am besten auf die Schule passt. Und dann wird halt geguckt, wer genommen wird und wer nicht. Und man sollte sich echt nicht verletzt fühlen, wenn man nicht genommen wird, weil erstens sind die Plätze sehr knapp und sie gucken auch sehr danach, ob derjenige an die Schule passt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es vielleicht auch besser so, dass man nicht an diese Schule geht und sich eine andere Schule sucht.
Was hast du für ein Gefühl? Was sind das für Kinder, Jugendliche, die an diese Schule passen? Und wer passt nicht zu euch, zu diesem Schulkonzept?
Ah, das ist schwer. Ich würde sagen, vor allem motivierte Menschen, sehr interessiert. Und alle irgendwie so eine spezielle Fähigkeit, irgendwie nochmal so eine spezielle Seite. Aber das ist jetzt so der Eindruck, den ich hatte, wie das für andere ist. Wir sind jetzt natürlich auch nicht alle so ganz spezielle Personen oder so, aber es wird schon so ein bisschen nachgeguckt, was die Ausgangspunkte sind und wo derjenige hin möchte.
Da sie ja evangelisch ist, ist es denn auch eine Voraussetzung, dass man evangelisch getauft ist?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Voraussetzung für die Lehrer.
Mhm.
Die dürfen, wenn sie nicht getauft sind, nicht länger als 2 Jahre an dieser Schule unterrichten. Weswegen sich manche Lehrer dann auch getauft haben, weil sie länger an dieser Schule bleiben wollten, weil es ihnen da gefallen hat. Aber für die Schüler ist es nicht Pflicht. Wir haben halt Religionsunterricht, wirklich evangelischen Religionsunterricht. Aber das ist einmal die Woche und man muss wirklich nicht gläubig sein, um an diese Schule zu gehen. Das Einzige, was man nicht darf, ist Kopftücher tragen. Das ist aber, da kann die Schule auch nichts für, sondern das wird so von der evangelischen Kirche vorgeschrieben.
Mhm. Ja, das finde ich ziemlich spannend, weil letztendlich ist das ja auch eine Art von Lobbyismus, die evangelische Kirche da mit transportiert. Ich habe auch gelesen, dass neben dem verpflichtenden Religionsunterricht auch alle Kinder in die Gottesdienste mitgehen müssen. Wie stelle ich mir das denn jetzt vor? Habt ihr am Wochenende auch noch Gottesdienstpflicht?
Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben jeden Freitag die Vollversammlung, wo wir alle zusammenkommen und Dinge besprechen, aber dazu kommen wir später nochmal. Und einmal im Monat haben wir einen Gottesdienst, den wir früher immer in der Marienkirche am Alexanderplatz abgehalten haben oder in noch einer anderen. Und mittlerweile haben wir aber Lehrer, die dazu ausgebildet sind und Gottesdienste halten dürfen, machen dürfen, weswegen wir das jetzt in unserer Aula machen. Und da ist halt, es werden Fürbitten, es wird das Vaterunser gesprochen, da muss man aber nicht mitsprechen. Mhm. Wenn man nicht möchte, tut man das nicht. Und es wird jeweils immer noch das Vaterunser in einer anderen Sprache vorgesagt. Was, finde ich, sehr interessant ist, das nochmal in einer anderen Sprache zu hören. Wir hatten Chinesisch, Japanisch, Französisch, Englisch, Griechisch, alles wirklich in allen Sprachen. Und das, also ich persönlich habe nie mitgesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich fand es trotz allem immer interessant, es in anderen Sprachen zu hören.
Ja, und dann seid ihr alle in dieser Messe und da wird bestimmt auch eine Predigt gehalten und auch in dem evangelischen Religionsunterricht geht es vorrangig wahrscheinlich auch um Bibelgeschichten. Und du sagtest gerade, dass du das Vaterunser nicht mitsprichst. Wie nimmst du denn dann den Religionsunterricht auf und die Inhalte des Religionsunterrichts?
Also ich würde sagen, das ist vor allem mit Interesse verbunden, Interesse gegenüber der Religion. Und es ist jetzt wirklich nicht nur in Richtung Evangelische. Wir haben auch den Buddhismus behandelt und alles. Also es geht schon tendenziell ein wenig in Richtung Ethik. Aber an sich ist es Religionsunterricht und man ist an einer evangelischen Schule. Das heißt, irgendwie Interesse muss man dem Ganzen gegenüber haben. Sonst sitzt man halt gelangweilt im Religionsunterricht rum.
Ja, jetzt sind wir ja schon so in die Tiefe des Religionsunterrichtes gekommen und viel interessanter ist ja zunächst, den Hörern einen Einblick zu geben in deinen Schulalltag. Kannst du mir vielleicht einen typischen Schultag schildern? Was macht der aus und was ist vielleicht das Normale und was das Besondere an deinem Schulalltag?
Also von der 7. bis zur 9. Klasse haben wir in der ersten Stunde immer Lernbüro. Was bedeutet, dass das 4 verschiedene Klassenräume sind, in denen jeweils ein anderes Fach unterrichtet wird. Also es gibt Deutsch, Englisch, Mathe und Natur und Gesellschaft. Genau. Und in diesen Räumen stehen wie so Karteikästen mit Karteikarten, die jeweils ein Thema behandeln. Das heißt zum Beispiel in Mathe Geometrie, in Natur und Gesellschaft weiß ich nicht, Steine oder geschichtliche Themen und so. Und man muss eigentlich so im Jahr 4 Bausteine in jedem Fach gemacht haben.
Dabei sind die Bausteine die Karteikästen.
Genau, diese Karteikästen, in denen jeweils ein Thema behandelt wird, in denen man dann Aufgaben findet, die man zu erledigen hat, je nachdem in bestimmten Seiten auf Büchern oder Recherchen oder was auch immer, Vorträge halten. Und am Ende eines Bausteins hat man, zum Beispiel in Deutsch, gibt es einen Baustein, wo man zum Schluss ein Gedicht vorsagen muss vor der Klasse oder man muss einen Vortrag in Englisch halten oder also es ist, diese ganzen Unterrichtssachen sind auch sehr viel in Richtung Präsentieren gebracht. Also wir haben Tests natürlich auch. Also es gibt auch Bausteine, die wir zum Schluss mit einem Test beenden. Aber uns wird an der Schule sehr viel beigebracht, vor Menschen zu sprechen und Dinge locker präsentieren zu können. Und das wurde auch so ein bisschen ins Lernbüro mit eingebracht.
Das habe ich auch miterlebt. Ich war bei der Fortbildung Schülerschulen Lehrer. Und konnte da auch die hohe Präsentationskompetenz von einigen Schülern miterleben und war da auch regelrecht begeistert. Ich befand mich dann auch zu einer Fortbildung, zu einem Baustein in einem Lernbüro und habe in einem Karteikasten auch ein bisschen rumgestöbert. Was ich ziemlich spannend finde, ist, dass manchmal auch hier religiöse Inhalte im Deutschunterricht, in den Deutschbaukästen mit integriert werden. Also ich hatte dann natürlich durch diese kleine Stichprobe so wieder so ein mulmiges Gefühl mit dem evangelischen Charakter dieser Schule. Aber noch viel spannender finde ich jetzt, wenn du in der ersten Stunde die Wahl hast, in ein Lernbüro zu gehen, du aber trotzdem im Laufe des halben Jahres jeweils 4 Bausteine absolvieren solltest. Im ganzen Jahr, in jedem Lernbüro 4 Bausteine. Mhm. Okay, das heißt, ich kann auch in einem Lernbüro mehrere Bausteine, also 10 Bausteine absolvieren, oder nach 4 ist es vorbei?
Nach 4 sollte eigentlich vorbei sein. Mhm. Wenn du 4 gemacht hast, in einem solltest du auf jeden Fall versuchen, in den anderen auch noch 4 zu schaffen. Mhm. Also eben, wir haben hier 2 Logbücher vor uns liegen, alte Logbücher von mir. Und dann kann man sehen...
Erzähl mal was zu den Logbüchern allgemein, zu der Idee des Logbuches.
Also das Logbuch ist dazu da, dass man aufschreibt, was man im Unterricht gemacht hat. Was, wie produktiv man war, was genau man gemacht hat. Zum Beispiel, wenn man Karteikarten macht, ist es auch ganz praktisch, immer die Seitenzahl aufzuschreiben. Weil wenn man 4 Bausteine gleichzeitig bearbeitet, kann man ganz oft vergessen, auf welcher Karteikarte man war. Und dann ist es sehr unpraktisch, immer wieder anfangen zu müssen zu suchen. Und dann kann man sich da drin quasi immer noch Noten setzen, wie, also zwischen 1 und 4, wie gut man nach seiner eigenen Meinung gearbeitet hat. Und dann kann man halt eben das umkreisen oder anstreichen, wie man möchte. Und unten kann man immer noch reinschreiben, woran man denken muss, wenn man doch mal Hausaufgaben hat, was eigentlich an dieser Schule so gut wie nie vorkommt. Man hat eigentlich keine Hausaufgaben, außer Vokabeln lernen oder je nachdem Vortrag vorbereiten.
Mhm. Die ESBZ ist ja auch eine Ganztagsschule. Das bedeutet auch, dass du auch erst spät nachmittags nach Hause kommst. Das heißt, es ist auch sinnvoll, gar keine Hausaufgaben zu machen.
Ja.
Was hältst du generell von Hausaufgaben?
Nichts, gar nichts. Ich bin sehr gegen Hausaufgaben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, man muss in die Schule gehen, das sehe ich ein. Aber ich finde, dass die individuelle Entwicklung in dieser Zeit extremst wichtig ist. Von klein auf gehen wir jeden Tag täglich in diese Schule und müssen uns damit auseinandersetzen, egal wie sehr wir dagegen sind. Deswegen bin ich sehr dafür, dass man nach der Schule Zeit hat, noch etwas für sich zu tun, weil je nachdem kann man das in der Schule nicht machen. Also man kann sich natürlich eine Schule nach seinen Wünschen suchen, aber ob man die wirklich findet, ist die Frage. Und dadurch, dass man eben nach der Schule noch tanzen gehen kann oder malen, zeichnen, skaten, was auch immer, dass irgendwie nach der Schule ist Schluss mit Schule. Da hört's auf. Da hat man selbst dann die Priorität und nicht die Schule.
Und gleichzeitig habe ich in einem kurzen Videoausschnitt gehört von Funkenflug. Da wurden einige Schüler von euch interviewt und eine Schülerin meinte, dass genau das auch eure Schule ausmachen würde, dass man eigentlich auch seine Hobbys mit integrieren kann in die Schulzeit, dass es auch sowas wie Skateboardkurse gibt. Dabei ist es möglich, hast du das Gefühl, es ist möglich, dass jedes Hobby integriert werden kann in die ESBZ?
Auf jeden Fall. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Eigentlich, also wenn man jetzt nicht was ganz Abgedrehtes wie Bungee-Jumping macht oder Fallschirmspringen, kann man eigentlich wirklich alles einbringen. Also es gibt halt die Werkstätten zum Beispiel, die man 2-mal die Woche hat. Da belegt man 2 verschiedene Kurse. Und das sind vor allem Eltern, die diese Kurse anbieten oder Erzieher oder je nachdem auch Lehrer, wenn sie Lust haben. Und da kommt wirklich alles zustande. Da kommt es von der Holzwerkstatt zum Skaten, zum Backen, zu English Movie Clubs und allem. Kann man da wirklich alles machen. Und je nachdem können die Schüler auch selbst Kurse anbieten. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich tanze super gerne und würde super gerne einen Tanzkurs anbieten, dann kann man zu den Lehrern gehen am Anfang des Jahres und sagen, hey, ich würde gerne die und die Werkstatt anbieten, ist das okay? Und dann wird das irgendwie arrangiert. Wir haben Tanzräume, wir haben eine Turnhalle, wir haben eine Aula, wo überall Platz ist und auch sowas möglich ist.
Ja, das ist ja der Traum jeder Ganztagsschule, dass man nicht nur lernt und nicht nur in den Fächern verhaftet bleibt, sondern auch Zeit hat, um sich seinen Leidenschaften zu widmen. Jetzt wieder zurück zu den Fächern. Wir haben die erste Stunde gerade erst absolviert, das Lernbüro. Das findet nur in der ersten Stunde statt. Du meintest von der 7. bis 10. Klasse. Was folgt denn danach? nach der ersten Stunde Fächerunterricht?
Also hier hat man zum Beispiel je nachdem nochmal eine Stunde Lernbüro. Das ist aber ungewöhnlich. Das ist jetzt zum Beispiel hier auf meinem Stundenplan der Fall. Ein Stundenplan von mir aus der 8. Klasse. Und also da habe ich jetzt zum Beispiel in der ersten Stunde Navi gehabt und danach Lernbüro. Aber eigentlich haben wir immer in der ersten Stunde Lernbüro. So, und danach hat man zum Beispiel sowas wie naturwissenschaftlichen Unterricht. Oder man hat eine Werkstatt, das kann auch sein, wo man dann eben Tanz hat oder was auch immer, was man sich ausgesucht hat. Und danach kommt die Klassenstunde, wo die gesamte Klasse zusammenkommt und es werden Themen besprochen. Es gibt wie so eine Newszeit, wo einer aus der Klasse immer die neuesten Nachrichten mitbringt und es wird darüber diskutiert und besprochen und so. Und halt Klassenrat, was gerade nicht so gut läuft, was besser laufen könnte, was die Lehrer gerade zu erzählen haben über Termine. Das wird da alles behandelt.
Und danach folgt Werkstattprojekt?
Genau, danach folgt PV, das ist Projektverantwortung.
Mm, das
ist ein grandioses Projekt, weil nämlich es wird darin Verantwortung übernommen. Das heißt, am Anfang des Jahres geht man los und sucht sich ein Projekt, in dem man Verantwortung übernehmen kann, was einem Spaß macht vor allem, aber womit man je nachdem Leuten hilft oder wie auch immer. Also was gerne von den Einsteigern genommen wird, quasi von den Siebtklässlern, wenn sie erstmal noch so ein bisschen gucken, sind halt so sichere Sachen wie zum Beispiel Kindergarten, was ja auch schon mal eine große Verantwortung ist, mit den Kindern zu arbeiten. Und dann kann man das aber noch so individuell gestalten. Wir hatten zum Beispiel ein paar Jungs, die super gerne Chemiesachen gemacht haben. Und die sind dann in den Kindergarten gegangen und haben denen so Chemiesachen erklärt und haben mit denen einen Vulkan gebaut und dann eine Colaflasche drunter und dann Mentos rein und dann ist halt der explodiert und so. Und es waren halt so schöne, es sind riesige Möglichkeiten, die man hat. Und eben, man kann sich auch wirklich individuell einbinden. Also ich bin ein Jahr lang ins Altersheim gegangen. Also ich war zuerst im Kindergarten und danach im Altersheim. Und das hat mich halt total fasziniert, der Vergleich zwischen jung und alt. Und es ist auf jeden Fall ein wundervolles Projekt. Es macht riesig Spaß.
Und hast du das Gefühl, dass es jedem Kind auf dieser Schule Spaß macht? Oder gibt es auch Momente oder Situationen, in denen einige Schüler sich eher dagegen streben, dieses Projekt Verantwortung wahrzunehmen?
Also ich persönlich habe es noch nicht erlebt. Es kann garantiert sein. Ich glaube, es gibt immer Leute, die sich dagegen sträuben. Aber ich finde, es bringt einen weiter. Es bringt vielen Leuten was, irgendwie sich weiterzuentwickeln und zu gucken, was macht mir Spaß auch irgendwie.
Und neben diesem Projekt Verantwortung habe ich auch sehr viel vom Projekt Herausforderung gehört.
Ja.
Soweit ich das noch weiß, geht es hierbei darum, sich 3 Wochen lang einer selbstgewählten Herausforderung zu stellen. Das kann man alleine machen oder in einer Gruppe von SchülerInnen. Man hat für diese 3 Wochen 150 Euro zur Verfügung.
Pro Person.
Pro Person, natürlich, nicht pro Projekt. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was hast du da erlebt, welchen Herausforderungen hast du dich gestellt und wie hast du das, was nimmst du daraus mit für dein Leben?
Also ich habe meine Herausforderung wirklich geliebt. Es war die tollste Zeit überhaupt, weil es war Schule und es war keine Schule. Und im ersten Jahr bin ich für 3 Wochen mit meinen 3 besten Freundinnen in die Bretagne gefahren, in das Haus von meinen Eltern, was man eigentlich nicht unbedingt machen sollte. Allerdings war der Plusfaktor dafür, dass dieses Haus in einem miserablen Zustand war und wir quasi mit Brunnenwasser gewaschen haben, unsere Wäsche und so. Also es war jetzt nicht irgendwie Luxusleben. Und wir sind da eben mit unserem Budget hin und wieder zurückgekommen und haben sogar geschafft, uns unser Essen zu finanzieren, dass wir da nicht verhungert sind. es ist halt wirklich schwer, mit dem Geld auszukommen, weil so von Berlin bis in die Bretagne und wieder zurück ist wirklich sehr schwer. Wir hatten Glück, weil wir hatten ein Reisebüro, was uns hervorragend geholfen hat. Mhm. Genau, und vor Ort haben wir auf einem Biobauernhof gearbeitet und genau, und haben halt auch ein bisschen Gemüse von dort gekriegt und so.
Und ist das die Standardherausforderung? So habe ich es des Öfteren gehört, dass man auf Reisen geht in einer Gruppe?
Ja, man muss außerhalb von Berlin sein, unbedingt. Man darf nicht in Berlin bleiben. Also das ist eine Voraussetzung. Und ich kann ja noch von ein paar anderen Projekten erzählen. Also das Jahr danach bin ich wieder mit den drei gleichen Freundinnen losgezogen und wir haben 3 Wochen lang unsere eigene Kollektion genäht, die wir vorher entworfen hatten, haben die verwirklicht und zum Schluss noch einen Katalog entworfen. Den hätte ich noch mitbringen
können. Den hast du jetzt nicht dabei.
Verdammt.
Das nächste Mal.
Ja, genau. Und nebenbei, also wir waren so eine große Clique und wir Mädchen sind weggefahren und die Jungs sind auch alle zusammen weggefahren. Und die haben zum Beispiel mit unserem Musiklehrer, der gleichzeitig unser Chorleiter war, zusammen 3 Wochen sich in so eine Herberge eingemietet und Musik gemacht. Songs geschrieben und Musik gemacht und von morgens bis abends, bis irgendwann die Nachbarn kamen und gesagt haben, ey, langsam reicht's. Mhm. Und genau, das war so deren Projekt. Und im Jahr danach bin ich in die Schweiz gefahren, zu einer Familie, die ich überhaupt nicht kannte. Und das war das einzige Projekt, wo ich dann doch so ein bisschen negative Erlebnisse hatte.
Inwieweit?
Ich bin mit einem Freund dahin gefahren und dessen Mutter kannte die Frau von der Fortbildung. Und die Dame war sehr speziell und auch die Familie waren irgendwie so, dass wir nicht wirklich gut mit ihnen klargekommen sind. Aber wir haben uns irgendwie durchgeprügelt. Ich habe in der Zeit trainiert und der Freund, mit dem ich da war, hat ein Buch geschrieben oder angefangen zu schreiben.
Waren das dann eure wirklichen Herausforderungen, also ein Buch zu schreiben und zu trainieren?
Nein, unsere wirkliche Herausforderung war ein Fotoprojekt. Wir haben Fotos gemacht und Fotoshootings im Wald, auf dem Dach und versucht dort die Artistik mit reinzubringen. Allerdings, das war unsere Herausforderung, es hat nicht geklappt. Mhm. Also nicht in der Form, in der wir es wollten. Und letztendlich sind es einfach nur echt tolle Bilder geworden, was ich jetzt auch nicht so schlimm fand. Genau, und nebenbei haben wir halt, die Familie hat in einem ökologisch aufgebauten Haus gewohnt, mit Solarzellen auf dem Dach und Lehmwänden und warm, also halt keine warmen Wasserleitungen, sondern die wurden halt, das Wasser wurde durch die Sonne erhitzt und so. Und wir haben halt nebenbei, neben diesen 3 Projekten quasi noch dabei geholfen beim Hausaufbau, weil wir halt ihnen nicht wirklich was dafür gezahlt haben, dass wir da gelebt haben. Mhm. Das war halt so unser Ausgleich dafür.
Und würdest du jetzt sagen, dass so die Herausforderung dann gescheitert ist? Scheitern Nein. Herausforderungen an eurer Schule?
Klar gibt's das. Also zum Beispiel bei Krankheitsfällen oder eine Freundin von mir hatte das, dass sie auf einmal während der Herausforderung ein paar Mal einfach umgekippt ist. Mhm. Wirklich weg. Oder eben, wenn sich Leute was brechen oder ja, eben krank werden.
Ja, was Gesundheitliches.
Genau, aber ansonsten darf es eigentlich nicht passieren. Mhm. Was auch noch so ist, es sollte nicht mehr als ein Handy mitgenommen werden. Also auch so elektronische Geräte sollten nicht unbedingt mitkommen. Also und auch halt nicht wirklich mit der Familie zu telefonieren. Also das ist so quasi diese bisschen Abgeschiedenheit. Es wird uns jetzt, also uns wurde es damals nicht wirklich so vorgeschrieben, aber es ist schon mehr erwünscht.
Jetzt haben wir über die 2 Projekte gesprochen, für die eure Schule ja auch sehr berühmt ist. Gleichzeitig interessiert mich ja auch, was passiert im normalen Unterricht. Also diese Herausforderung findet 3 Wochen im Schuljahr statt. Die restlichen Wochen sind ja wahrscheinlich auch geprägt von den ganz normalen Anforderungen, die gestellt werden, um ein Abitur zu absolvieren oder um den MSA, den mittleren Schulabschluss, meistern zu können. Wie findet denn normaler Fachunterricht statt bei euch?
Normaler Fachunterricht? Ja. Also wir haben ab der 10. quasi, wenn man das so nennen kann, normalen Fachunterricht. Das wird dann quasi so ein bisschen frontaler und es wird so ein bisschen mehr drauf zugearbeitet auf dieses MSA. Und dann haben wir wirklich tendenziell eher Frontalunterricht. Aber auch nicht die ganze Zeit. Also die Lehrer sind es halt auch quasi gewohnt, dass wir sehr individuell und selbstständig arbeiten. Das heißt, je nachdem kriegen wir auch Aufgaben und dann wird das so geregelt. Aber da haben wir dann schon, ich glaube, für andere Schüler, die nennen das nicht Frontalunterricht, aber für uns ist das Frontalunterricht. Mhm,
ja. Und habt ihr dann weiterhin Tutoren? Ich habe gerade gesehen in deinem Logbuch, du lässt es gegenzeichnen von einem Tutor. An eurer Schule ist das ja eine andere Bezeichnung für eine besondere Beziehung zwischen einem bestimmten Lehrer und einigen Schülern. Wie wird das fortgesetzt in der Oberschule, in der Sek 2?
Ja, auf jeden Fall. Also wir
wie
haben,
ist diese Beziehung?
Genau, also das Konzept ist, wir haben immer zwei Klassenlehrer. Und diese, also auf die werden, wird jeweils eine Hälfte der Klasse aufgeteilt. Oder je nachdem kann man sie sich auch wählen, so. Aber nur, wenn man mit dem anderen Tutor nicht zufrieden ist, wenn man nicht mit dem klarkommt. Und dieser Tutor, mit dem trefft man sich einmal die Woche für so 10, 15 Minuten und erzählt dem, was man die Woche über gemacht hat, was sein nächstes Wochenziel ist, was hier auch im Logbuch eingetragen wird.
Den Mathe-Test schreiben steht da.
Ich weiß nicht, ob ich ihn gemacht habe. Ich habe ihn nicht abgehakt.
Okay.
Nee, auf jeden Fall, dieser Tutor guckt halt so ein bisschen, ob man wirklich vorankommt, weil halt dieses Lernbüro-Lernen ist halt wirklich selbstständig. Es gibt nicht die ganze Zeit jemanden, der dir auf die Finger guckt. Das heißt, der Tutor achtet darauf, dass du nicht am Ende des Jahres irgendwie nur zwei Bausteine hast. Mhm. Und guckt auch so darauf, wie viel bist du krank, musst du was nachholen, ja. Keine Ahnung, hier steht Lernbüro-Übersicht korrigieren, Logbuch nachtragen. Ich weiß nicht, was auf den nächsten Seiten steht.
Also ich stell mir das gerade eher so vor, dass das so ein eher fachliches und schulisches Feedback ist. Und ich könnte mir ja auch gut vorstellen, einen Tutor als jemanden, dem man vertraut, mit dem man über persönliche Probleme spricht. Wie siehst du das? Ist der Tutor für dich ein eher fachlicher Austauschpartner, der dich kontrolliert? Oder siehst du ihn auch, also den Lehrer, den du vielleicht auch in gewissem Maße wählen kannst, als eine starke Vertrauensperson, zu der du eine andere Art von Beziehung führst als zu anderen Lehrerinnen?
Also ich muss sagen, dass an der Schule das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern sehr, sehr eng ist. Und ja, der Tutor ist auch so eine Vertrauensperson, solange man gut mit ihm klarkommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann halt nicht. Aber zum Beispiel, wenn man eben dann schlecht im Lernbüro war, dann guckt der Tutor schon so, geht's dem Schüler gut? Woran könnte das liegen? Und guckt dann auch irgendwie, wie man helfen kann. Und ja, man vertraut sich dem Tutor auch auf jeden Fall in bestimmten Dingen an, wenn man das möchte. Also natürlich ist es nicht vorausgesetzt, aber es ist halt schon quasi wie, so die Aufsichtsperson, die aber gleichzeitig halt noch jemand ist, dem man vertrauen kann.
Mhm. Ich würde total gern noch über deine Vision reden. Jetzt haben wir immer über den Ist-Zustand gesprochen und über deine Erfahrungen. Wovon träumst du eigentlich? Was für eine Art von Schule erträumst du dir?
Also klar, diese Schule ist definitiv ein Traum, weil diese Freiheit hat man nirgends. Man kann sich individuell entwickeln, wenn man zum Beispiel ein Praktikum machen möchte oder so, kann man mit den Lehrern reden und dann sagen die, okay, gut, mach zwei Wochen ein Praktikum, aber du musst dann halt die Sachen nachholen, da achten wir dann drauf. Und also es gibt super viele Möglichkeiten. Meine Traumschule sieht aber trotzdem anders aus.
Und zwar?
Was mich immer gestört hat an der Schule, ist, dass man super viel lernt, dass einem das so eingeprügelt wird, je nachdem, und dass alles sehr, doch sehr viel mit Druck passiert. Was ich nicht gut finde. Und ganz viele Sachen werden nicht praktisch umgesetzt. Also zum Beispiel Mathematikunterricht. Klar sind das Zahlen und die verarbeitet man dann zu anderen Zahlen. Aber ich glaube, uns wird der Umgang mit dem Ganzen nie richtig beigebracht. Also es gibt ja auch diese Philosophie, man sollte nie sagen, ich gehe arbeiten, weil man soll seine Arbeit lieben und es soll keine Arbeit sein. Und genau das Gleiche sollte mit der Schule sein. Es sollte nicht sein, ich gehe jetzt in die Schule, sondern ich gehe jetzt und lerne was. Und das wird uns nicht richtig vermittelt. Also ich glaube, allein schon dieses Montessori-System hat schon was. Also es hat auch seine Fehler. Es sind Massen an Legasthenikern und so dadurch entstanden, durch Fehler im Laute-Lernen-Ding. Aber in der Lauttabelle, so. Und aber es war auf jeden Fall was zum Greifen, weil wir haben ja alle verschiedene Lerntypen. Das heißt, manche lernen übers Hören, andere übers Sehen, andere über den Gespürssinn. Und das ist halt das, was nicht wirklich benutzt wird oder worauf nicht eingegangen wird. Also eben mit den Montessori-Materialien, mit den Perlen oder dass man das mit dem das Verb, der rote Kreis und das Nomen, das große Dreieck. Und wir hatten, also ich war auf der Grundschule, auf einer Montessori-Grundschule. Wir haben leider relativ wenig Montessori gemacht, aber trotz allem, das, was wir daran gemacht haben, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also das war so schon mal eine Sache, die ich sehr gut fand und die mir sehr geholfen hat. Und danach finde ich sehr wichtig halt die individuelle Entwicklung. Also ich finde, für Sprachen muss man reisen, für Mathematik muss man irgendwie einen Bezug dazu kriegen, für Geschichte kann man sich Theaterstücke angucken, geschichtliche, oder Filme, oder also dass man zu allem
Zeitzeugen befragen.
Ja, auf jeden Fall, dass man irgendwie es schafft, einen Bezug zwischen Schülern und Unterrichtsstoff aufzubauen. Und das finde ich so, wird viel zu wenig gemacht.
Das bedeutet also, dass die Unterrichtsinhalte noch sehr fremdbestimmt stattfinden und auch die Art zu unterrichten. Und das hört sich für mich gerade schon eher nach einem gleichschrittigen Unterricht an, der auf eine homogene Schülerschaft aus ist. Du meintest vorhin, es gibt verschiedene Lerntypen. Bedeutet das, dass auch die ESBZ, die ja schon so weit vorangeschritten ist in ihrer Schulentwicklung, immer noch Entwicklungsbedarf hat?
Ja, auf jeden Fall. Aber das wissen sie auch und daran arbeiten sie. Also sie sind gerade dabei, ein neues Oberstufensystem zu entwickeln, was auch den Schülern, was den Schülern die Möglichkeit gibt, individuell sich aufs Abi vorzubereiten. Also deutlich mehr Freiheit, dass sie auch Seminare an Unis belegen können oder was auch immer. Das ist, also diese Schule entwickelt sich die ganze Zeit und es gibt auf jeden Fall Leute, die damit nicht klarkommen, dass sich das die ganze Zeit verändert. Aber es ist wirklich schön, dass man sieht, sie sagen nicht, okay, gut, wir haben jetzt unser System und jetzt ist Schluss, sondern sie versuchen weiterzukommen und zu entwickeln und zu gucken, wie kann man es verändern, wie kann man es optimieren. Ich meine, die Schule existiert jetzt seit 6-7 Jahren erst und das dauert. Wir waren am Anfang, als ich an die Schule gekommen bin, circa 100 Schüler. Wir waren eine große Familie, jeder kannte jeden. Und mittlerweile sind wir riesig groß und ich kenne 30-40% der Schüler. Aber man merkt, es gibt immer mehr Anklang und es muss ja irgendwie funktionieren. Also wir haben dieses Jahr unseren ersten Abi-Jahrgang durchgebracht und es hat geklappt. Das war noch so die große Frage, ob das hinkommt, und das hat's getan.
Was mich auch noch interessiert, ist, inwieweit ihr die Schülerschaft miterlebt, dass die Schule ja in den Medien sehr präsent ist. Also Frau Rasfeld und Gerald Hüther haben ja diese Roadshow umgesetzt, sind durch mehrere Städte gefahren und haben über eine veränderte Lern- und Schulkultur gesprochen und propagiert. Da waren meines Erachtens auch einige Schüler der ESBZ dabei und haben vorgestellt, wie sie lernen. Wie sind diese Schüler ausgewählt worden, frage ich mich.
Oh, das ist einfach die Schüler, die Frau Rasfeld am liebsten dabei hatte. Also sie ist halt, sie kennt schon eigentlich jeden Schüler, was sehr faszinierend ist. Sie weiß schon, was dieser Schüler macht und so. Je nachdem verbringen wir auch Zeit bei ihr und dadurch weiß sie eigentlich, wen sie sympathisch findet und vor allem findet, also schon bei den Vorstellungsgesprächen lernt sie uns ja wirklich individuell alle kennen und dann weiß sie auch schon ungefähr, wer irgendwie dafür geeignet sein könnte. Und man kann auch zu ihr gehen und sagen, ich würde super gerne Vorträge halten. Und dann, oder sie kommt auf einen zu. Also das ist wirklich in ihrem Ermessen.
Und wie ist das, wie kommt das bei euch an, diese ganze Medienaufmerksamkeit?
Ach, wir kriegen davon nur so halb was mit. Also klar wissen wir, dass da viel am Machen ist und wir haben jeden Montag, ich glaube jeden Montag, Vorträge in der Schule, wo dann auf einmal, wenn wir Schulschluss haben oder schon früher Massen an Lehrern auf unserem Schulhof stehen und warten, bis der Vortrag anfängt. Aber so an sich habe ich jetzt nicht so viel davon mitbekommen. Also eben du meintest ja so, was ESBZ und eigentlich kennen die nicht so viele Menschen, aber ich glaube, wenn man sich, sobald man sich damit beschäftigt, stößt man auf diese Schule.
Ja.
Aber sonst, nein, nicht unbedingt.
Ja, das ist schon eine Schule, die groß im Gespräch ist im Bildungsbereich. Und ich als zukünftige Grundschullehrerin habe natürlich auch als Studentin hier in Berlin von der ESBZ gehört und habe dementsprechend die Fortbildung wahrgenommen. Zum Schluss würde ich total gerne mit dir darüber sprechen, dass du ja jetzt die Schule wechselst. Ich hatte ganz am Anfang schon kurz geschildert, dass Gwendoline nach Frankreich geht, auf eine Artistenschule. Und ich würde dich gerne fragen, was dich dazu bewegt hat, die Schule zu wechseln, wenn sie doch deiner Traumschule so nahe kommt.
Die nächste Schule ist noch traumhafter. Es liegt daran, dass ich schon seit ich ein kleines Kind bin, den Traum habe, Artistin zu werden. Und ich jetzt seit zwei Jahren versuche, auf Artistenschulen zu kommen. Und es ist halt schwer, weil einige sind weit weg. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, mich in Kanada zu bewerben. Oder in Moskau oder Kiew und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil mir das zu weit war und vor allem mir all meine Freunde sehr stark ans Herz gelegt haben, ein Abi zu machen, was ich für mich nicht unbedingt so wichtig gesehen habe, aber als dann alle so meinten, tu es, habe ich mich dann dafür entschieden, es zu machen. Und ich hatte versucht, hier in Berlin an die staatliche Ballett- und Artistikschule zu kommen. Das hat nicht geklappt. Und danach habe ich mich dann ein wenig ausgeruht. Und als ich wieder mich aufgerappelt hatte, nach diesem schon ziemlich heftigen Schlag, habe ich mich wieder erkundigt. Und per Zufall sind meine Eltern auf 3-4 Schulen in Frankreich gestoßen, die Artistik und Abi gleichzeitig unterrichten. Und also quasi Artistik und Schule. Und ich habe mich an 2 Stück beworben und wurde auch an beiden genommen und musste mich dann allerdings entscheiden zwischen einer Schule in Châtellerault, ein wenig weiter unten in Frankreich, und einer Schule in der Bretagne. Und das war eine ziemlich schwere Entscheidung, weil die eine Schule mehr auf Artistik Wert gelegt hat und die andere so versucht, den Ausgleich zu machen. Und an sich war ja meine Intention vor allem die Artistik. Allerdings habe ich so gemerkt, dass ich auf der Schule, die ein sehr großes Gewicht auf die Artistik legt, überhaupt kein Leben mehr gehabt hätte, weil man steht um 7 auf, isst man lebt im Internat, man muss ein Jahr lang im Internat leben, geht dann in die Schule, geht danach zum Training, kommt um 18 Uhr zurück ins Internat, hat dann da eine Stunde Freizeit und dann sind 2 Stunden Pflicht, Hausaufgaben und Essen. Und das hätte halt bedeutet, dass ich erstmal überhaupt in eine neue Umgebung komme, eine neue Sprache, mich darin zurechtfinden muss, und da habe ich mich dann dagegen entschieden. Und letztendlich war es auch eigentlich mein Traum, in der Bretagne in die Schule zu gehen. Und genau, jetzt gehe ich dahin. Ich glaube, es wird eine sehr große Umstellung vom Unterricht auch her und so. Vor allem die Sprache. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe jetzt nicht so viel gelernt, weil ich dachte, das tue ich sowieso dort. Und das wird sich alles relativ schnell geben, hoffe ich. Also wenn man Französisch schläft, isst, träumt, gibt sich das sehr schnell.
Du meintest ja, um Sprachen zu lernen, muss man auf Reisen gehen.
Genau, auf jeden Fall. Und das tue ich dann ja damit quasi. Und es ist ein ganz kleines Dorf, 3000 Einwohner, 1000 davon sind Schüler. Und diese Schule unterrichtet alles. Also sie unterrichtet auch Modedesign und Schnitzkunst, Stahlhandwerk, was auch immer, Bildhauerei, also es gibt wirklich alles. Das heißt, es sind alles Künstler auf einem Haufen und ich glaube, das wird sehr, sehr schön.
Und das kann wahrscheinlich die ESBZ dann doch nicht leisten, sich so exklusiv auf einen Bereich vorzubereiten.
Nein, die ESBZ ist weit gefächert und versucht, auf alles einzugehen, aber das kann sie dann leider doch nicht und das muss sie auch gar nicht.
Schön. Ja, ich danke dir für dieses tolle Gespräch und wünsche dir ganz viel Spaß beim Sprachenlernen in der Bretagne.
Dankeschön.
Das war Bildungsnotiz. Bei Fragen, Kritik oder Anmerkungen bitte melden.